Seine früheste Kindheit war geprägt von Unfrieden und Streit. Er wurde abgeschoben. Er lebte mit 6 Jahren die erste Scheidung, dann einen Stiefvater, eine Patchwork-Familie und kurz danach die zweite Scheidung. Als Ältester in einer Familie ohne Vater musste er früh Verantwortung übernehmen. Warum war seine Kindheit so unglücklich? Wie kann man das verkraften? Was braucht man zum Bessermachen? Leider erleben mehr als die Hälfte aller Kinder solche Erfahrungen. Werden in einer schwierigen Kindheit die Weichen für das ganze Leben gestellt? Oder kann man an den Schrauben noch drehen? Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge von Menschen im Fokus. Heute bei uns im Studio Raimund Fuchs, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, einige Enkel. Er ist Theologe, Seelsorger, Ehe- und Familienberater und eigentlich in Rente. Lieber Raimund, schön, dass du heute bei uns bist.
Gerne, danke für die Einladung.
Wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, war deine Kindheit alles andere als glücklich. Aber heute gibst du Seminare über glücklich sein und glücklich machen. Wie kam es dazu und welche Schritte musstest du gehen, um deine Vergangenheit hinter dir zu lassen? Und das wollen wir in dieser Sendung entdecken. Bitte erzähl uns aus deiner Kindheit, wie hast du die Ehe deiner Eltern erlebt?
Es war schlimm eigentlich, denn die beiden waren relativ vom Alter her groß Unterschied, 14, 15 Jahre. Mhm. Und sie hätten eigentlich nicht heiraten sollen. Sie haben nicht zusammengepasst. Sie haben zwar gesagt, wir sind gläubige Leute und das müsste genügen, und das war eben nicht so. Sie haben gestritten, sie haben totale Meinungsverschiedenheiten gehabt in allen Dingen. Und ich meine, ich habe das jetzt so nicht mitgekriegt, ich habe nur den Streit mitgekriegt als kleines Kind. Später, durch das, dass mir die Mutter dann alles Mögliche erzählt hat, weiß ich davon. Aber ich war eigentlich sehr traurig, weil es immer nur Streit gegeben hat und Schimpfen und Krieg in dem Sinn. Ich habe die Tassen über meinen Kopf fliegen sehen.
Was macht das mit einem Kind?
Ja, es ist traurig. Weißt du, ich habe mir immer gewünscht, eine glückliche Familie zu haben, Papa und Mama in einer Harmonie. Und das war echt nicht möglich. Die haben nicht zusammenkommen können. Sie haben auch keine Streitkultur gehabt. Sie haben nicht gelernt, wie man Konflikte löst. Es war traurig.
Das hat viel Kummer in deiner Kindheit verursacht, ja.
Ja, das war eine sehr schwere Zeit eigentlich.
Und welche Rolle hat dein Vater in deiner Kindheit gespielt?
Ja, eigentlich gar keine, denn er hat mit mir nichts anfangen können. Wenn wir spazieren gegangen sind, ist er 10 Meter vorne oder hinten gegangen, so als ob er nicht dazugehört. Die Mutter hat mich so an sich gebunden und ihn so isoliert, dass er gar nicht Vater sein konnte eigentlich. Und er hat sich also nicht sehr um mich gekümmert.
Und als die Ehe dann auseinanderging, hast du einem Elternteil die Schuld dafür gegeben oder hast du dir selbst die Schuld dafür gegeben?
Ja, als kleines Kind, ich war 6 Jahre alt, denkt man da gar nicht so drüber nach, ob ich da jetzt schuld bin oder nicht schuld bin. Ich habe nur nachher gehört, dass Leute ihnen den Rat gegeben haben, macht noch ein Kind, dann wird das die Ehe kitten. Und die haben den Rat befolgt und mein Bruder ist dann eben geboren worden und dann ist die Ehe auseinandergegangen. Also es hat nichts geholfen. Sie hätten eigentlich nicht heiraten sollen oder dürfen. Sie haben auch keine Ehevorbereitung gehabt oder sowas. Das hat es damals nicht gegeben. Und so hat man sich halt einfach zusammengefunden, ja, oder irgendwie zusammengerauft und bei ihnen ist halt auseinandergegangen.
Und hat dein Vater nach der Scheidung noch irgendeine Rolle für dich gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Die Mutter hat uns, oder mich zumindest auf alle Fälle, und dann meinen Bruder auch, sehr isoliert. Wir haben kaum von Besuchsrechten und so weiter, war gar nichts. Wir haben ihn hier und da gesehen. Und das Problem war, dass sie meinen Vater sehr schlecht gemacht hat. Sie hat immer nur von den schlechten Seiten geredet und ihn immer wieder schlecht gemacht. Und dann, je älter ich dann geworden bin, desto mehr habe ich mir gesagt, das werde ich mir dann selber mal anschauen und habe mir dann mein eigenes Bild gemacht.
Von deinem Vater?
Von meinem Vater dann. Ich habe ihn dann versucht zu kontaktieren, besucht, aber dann weiß ich heute ein bisschen mehr über die ganze Situation, denn es hat ja alles 2 Seiten.
Richtig.
Hat ja alles zwei Seiten.
Und welche Rolle sollte denn ein Vater in der Familie spielen?
Ja, man ist draufgekommen seit Neuestem, dass die Hälfte aller Eltern männlich ist. Das heißt also eigentlich genauso eine große Rolle wie die Mutter. Es ist natürlich so, dass in der Zeit, wo du als kleines Baby bist, die Mutter natürlich mehr im Vordergrund steht durch die Säugung und so weiter. Aber dann später, wenn du dann älter wirst, sollte eigentlich der Vater mehr in den Vordergrund rücken. Die Mutter gibt die Geborgenheit am Anfang und der Vater nimmt dann das Kind an die Hand und führt es in die Welt hinaus und zeigt ihm dann, wie du bestehen kannst und in dieser Welt auch deinen Mann oder deine Frau stellst. Mhm. Und das habe ich nicht gehabt. Gell?
Wurde dann mit der zweiten Ehe deiner Mutter alles besser?
Nein, ist leider nicht. Die zweite Ehe ist auch nach einiger Zeit wieder auseinandergegangen. Ich habe es auch da gemerkt, es kommt nichts Besseres nach. Sie hat sich da wieder hineingeworfen, weil sie eben diese Sehnsucht hatte nach Liebe und Anerkennung und Geborgenheit. Und da hat sie das alles Mögliche vom Himmel erzählt und ist auch nichts gewesen. Sie war so, wie soll man sagen, leichtgläubig und hat dem allen großes Gewicht gegeben, hat es ernst genommen und der hat nur mit ihr gespielt. Es sind dann noch zwei Kinder gekommen von der zweiten Ehe. Er war ein Stiefvater, ich habe mit ihm keinen Kontakt so richtig haben können, habe mit ihm so nicht richtig wirklich persönliche Beziehung gehabt. Und das ist auch auseinandergegangen, also ist nichts besser geworden.
Deine Mutter hat vielleicht auch diese Beziehung eingegangen, damit ihr einen Vater bekommt, aber es hat nicht hingehauen, ja?
Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt dieses Thema war, sondern sie war einfach eine Frau mit dem Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung, wie jede Frau.
Wie jede Frau, das haben wir alle, dieses
und
Bedürfnis.
Und sie hat es beim ersten Mann nicht bekommen. Mhm. Jetzt hat sie gehofft, dass sie es beim zweiten Mann bekommt. Und da habe ich gelernt, du kriegst sie bei keinem Mann ständig, für immer. Mhm. Du musst lernen, deine Quelle der Liebe ist nicht der Mann oder der Partner, sondern Jesus, das ist die Quelle der Liebe.
Das hast du später dann entdeckt und auch so immer wieder weitergegeben. Aber jetzt war deiner Mutter ja sicher bewusst, dass der Raimund unter dieser Situation litt. Hat sie versucht, das irgendwie wieder gut zu machen?
Natürlich, sie war eine gläubige Frau und hat ihren Glauben gelebt. Und sie hat also versucht, mir diese Liebe, die sie von Gott auch bekommen hat, weiterzugeben. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich habe wirklich eine Mutter gehabt, die mir die Liebe Gottes so nahe gebracht hat, dass ich auch wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen habe und die auch heute noch habe und ich immer noch schätze. Ich muss dir vorstellen, die hat so eine lebendige Beziehung zu Jesus gehabt, dass sie, wenn sie spazieren gegangen ist, immer ein bisschen auf der linken Seite gegangen ist, damit rechts noch der Herr Jesus Platz hat. So lebendig lebte sie ihren Glauben.
Das ist schön, ja.
Und das hat sie mir weitergegeben und da muss ich sehr dankbar sein, denn damit hat sie mir eine Grundlage gegeben für mein Leben, die ich natürlich als junger Mann dann ein bisschen hinterfragt habe, ist das wirklich so, was die Mutter mir da gelehrt hat? Aber sie hat mich ja nicht nur theoretisch gelernt, sondern sie hat mich praktisch vorgelebt.
Das ist so wichtig,
und ja. Das ist ganz wichtig für mich gewesen und so habe ich dann herausgefunden, dass das, was sie als wahr erkannt hat, auch wirklich wahr ist. Mhm. Und dass der Glaube, den sie da mir verkündigt hat, theoretisch in den Andachten und so weiter, dass das auch wirklich, der funktioniert. Das funktioniert wirklich. Wir haben die schönsten Erfahrungen mit Gott gemacht. Zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben nichts mehr zu essen gehabt. Das war nach der Scheidung. Mhm. Wir haben nichts mehr zu essen gehabt. Und ich sehe mich heute noch in der Küche mit der Mutter niederknien und beten und sagen, lieber Gott, wir haben nichts mehr zu essen. Und während wir beten, klopft es an der Tür. Ich gehe zur Tür, ist niemand da. Aber vor der Tür ein großes Paket und ich schaue in das Paket hinein, voller Lebensmittel. Und genau die Lebensmittel, die wir gebraucht haben. Und so habe ich eine Erfahrung immer wieder machen dürfen, dass der Glaube funktioniert. Mhm. Und das hat mich bewegt.
Und dass Gott mit euch ist. Aber sag mal, kann eine alleinerziehende Mutter den Vater wirklich ersetzen?
Nein, das kann sie nicht. Soll sie auch nicht und braucht sie nicht. Sie soll Mutter sein mit ganzem Herzen und das hat bei mir genügt. Sie war eine Mutter und hat mir die Liebe Gottes gelebt und vorgelebt, hat auch ihre Fehler gehabt. Ja, wer hat sie nicht?
Ja.
Aber du kannst nicht den Vater ersetzen. Ich habe aber doch immer wieder mit Männern Kontakt gehabt, zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Habe ich Männer gesehen und habe mich orientieren können, was heißt Mann sein, was heißt Vater sein. Ich habe mir auch gerade durch den Glauben, weil ich den Vater im Himmel kennenlernen durfte, auch eine Vorstellung machen dürfen, was heißt Vater sein und wie ist ein wirklicher Vater.
Ich denke, das war wichtig. Das war so wichtig, genau, dass du dich da orientieren konntest. Wie seid ihr dann so klargekommen? Ich meine, 4 Kinder, eine alleinerziehende Mutter. Ohne Mann im Haus, wie funktioniert das?
Das war schwer. Am Anfang war ich ja nur mit meinem, zuerst einmal ganz alleine und da bin ich also zur Oma geschoben worden. Die Oma hat aufgepasst. Dann war es dieser Stiefvater, der da war und dann war das sehr schwer. Sie musste arbeiten gehen und ja, dadurch, dass ich der Älteste war, musste ich die Familie sozusagen zu Hause zusammenhalten. Und ich musste den Vater ersetzen. Und das war für mich gar nicht so einfach, denn ich konnte für meine Geschwister gar nicht ein Bruder sein. Mhm. Die Mutter hat mit mir alles besprochen, das war also auch nicht das Idealste auf der einen Seite. Die Mutter hat zu mir gesagt, du sollst die Geschwister erziehen. Also ich habe strafen müssen, weil die doch eine Schwester nicht funktioniert hat und so weiter. Also ich habe gar keine geschwisterliche Beziehung zu den Brüdern und Schwestern aufbauen können. Und wir haben halt wirklich uns durchgefrettet und ich ziehe den Hut vor jeder alleinerziehenden Frau, die das schafft, mit 4 Kindern durchs Leben zu kommen. Und es ist wirklich gut gegangen und wir sind sehr dankbar dafür, dass die Mutter trotzdem sie gearbeitet hat, teilweise eben auch nur halbtags, die Familie dann noch fest zusammengehalten hat.
Und du hast sie unterstützt, soweit es ging, und hast auch sehr viel Verantwortung auf den Schultern getragen.
Das hat mir auch die Hilfe gegeben, dass ich früh reif geworden bin und auch im Leben mich heute behaupten kann. Ich habe nie gelernt, wie man eine Steckdose repariert, aber die Mama hat gesagt, das ist kaputt, bitte mach's. Das hat mir keiner gesagt und so war ich ein Autodidakt sozusagen. Ich habe mir das alles selber erlernt und selber angeeignet, hat mich früh reifen lassen und das war gar nicht so schlecht. Es hat also auch das seine Vorteile.
Absolut.
Ich habe also vieles gelernt und erfahren, schon in meiner Jugendzeit, wie man eben ein Vater sein sollte oder ist.
Und wie hast du dir als junger Mann deine familiäre Zukunft vorgestellt?
Na ja, auf alle Fälle habe ich gesagt, ich mach's einmal besser. Mhm. Das Problem ist nur, dass ich auch niemanden gehabt habe, der mir das gesagt hat, wie es geht. Es gibt keine Schule dafür, es gibt keine Ausbildung dafür und keiner sagt dir das. Du machst halt irgendwas, was du dir denkst, schüttelst es aus dem Ärmel und im Prinzip wird es ärmlich dann. Ja?
Okay.
Aber ich habe doch eine Vorstellung gehabt von einer glücklichen Ehe. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe sogar schon gesehen, meine Tochter, obwohl ich noch gar keine gehabt habe, dass ich eine Tochter haben werde und so weiter. Das war schon für mich Realität und ich habe mich auch wirklich vorbereitet. Man hat Bücher gelesen und sich damit ein bisschen vorbereitet.
Also du hast diesem Vornehmen, ich mach's mal besser, was sich ja viele vornehmen, auch konkrete Schritte folgen lassen. Du hast dich informiert und du wolltest wissen, wie man es besser macht.
Ja, das auf alle Fälle. Dann habe ich halt das nächste Problem gehabt, was viele Eltern auch haben. Ich habe es ausprobiert. Und so sind meine Kinder teilweise auch Versuchskaninchen geworden, weil wir das ausprobiert haben. Das hat nicht funktioniert. Haben wir es wieder so ausprobiert. Einmal waren wir zu streng, dann waren wir wieder zu laissez-faire, so auf die Art. Und ja, bis wir dann mehr und mehr dorthin gekommen sind. Wir haben dann sogar eine Ausbildung gemacht in Bezug auf Family Ministry, damit wir dann auch anderen helfen konnten. Und so habe ich halt nach bestem Wissen und Gewissen meine Familie besser geführt.
Okay.
So, aber.
Aber?
Ich bin sicher, mein Sohn wird sagen, ich mache es besser.
Das wäre doch wünschenswert.
Und ich bin davon überzeugt, dass er es auch besser macht.
Ja. Ja.
Und ich bin auch sicher, dass auch sein Sohn wieder sagen wird, ich mache es besser.
Wenn man offene Augen hat, dann sieht man ja, wo man ansetzen kann.
Ja, es gibt keinen perfekten Vater und keine perfekte Mutter, die vom Himmel gekommen ist oder gefallen ist.
Ja.
Wir machen alle Fehler. Und wenn ich heute zurückschaue, muss ich dankbar sein, was aus den Kindern geworden ist, trotz meiner Fehler und meiner Frau. Wir haben viele Fehler gemacht. Und wir haben auch dann mit den Kindern geredet und haben ihnen gesagt, bitte verzeiht uns. Und wir machen jetzt Elternschulen, wo man diese Fehler mit einbaut und sagt, macht es bitte nicht und seid klüger. Es hat natürlich auch seinen Sinn, man darf Fehler machen. Und
wir
man
sind
braucht
Menschen,
keine
ja.
Sorgen haben. Man kann sogar, wenn man einen Fehler gemacht hat, ihn wieder ausbessern bei vielen Dingen noch und sagen, Kind, es tut mir leid, da habe ich jetzt die Beherrschung verloren und da habe ich etwas falsch gemacht. Das hätte ich nicht so machen sollen. Die Kinder können das auch lernen, den Eltern zu vergeben.
Genau, Vergebung, die spielt da bestimmt eine große Rolle, auch bei deiner Vergangenheit, oder?
Eine ganz wichtige Rolle. Ich bin sehr froh, ich habe gelernt, durch meinen Glauben die Vergangenheit zu verarbeiten. Also ich bin nie in eine psychologische Institution gegangen und habe mir da Hilfen geholt, sondern ich habe gerade durch meinen Glauben, durch die Bibel, die Wahrheit richtig kennengelernt, wie das geht, dass man zum Beispiel die Verletzungen aus der Vergangenheit aufarbeiten kann. Man muss da eine Tiefenpsychologie betreiben und da in die Vergangenheit hinein forschen und sagen, ja, wer war jetzt da der Fehler, wer war der Schuldige? Es sind immer die anderen, nur du selber nicht. Nein, es geht darum, dass ich gelernt habe, dass das Kreuz Jesu Christi eigentlich eine gewaltige Heilmethode ist. Denn ich habe mir dieses Bewusstsein vor Augen geführt, dass Jesus auch für meinen Vater und für seine Fehler oder auch für das, was er hätte machen sollen und nicht gemacht hat, also für seine Unterlassungen, auch gestorben ist. Und dass mein Vater auch niemanden gehabt hat, der ihn angeleitet hat, wie man ein guter Vater ist und die Mutter auch nicht. Ja, das hat mir geholfen ein bisschen, mehr und mehr dann zu sagen, ich vergebe dir, weil wenn der Herr Jesus dir vergeben hat, dann wer bin ich, dass ich dir nicht vergebe?
Absolut.
Und was mir auch geholfen hat, ist das Wissen, dass Jesus nicht nur am Kreuz die Schuld, meine Schuld, auch nicht die Schuld allein vom Vater, sondern auch meine Verletzungen, meine Schmerzen auf sich genommen hat. Und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich Opfer sein? Warum soll ich Schmerzen ertragen, die ja schon der Herr Jesus für mich getragen hat? Und da habe ich also schon einige Seminare gehalten darüber, unter der Thematik Sprechstunden mit dem eigenen Ich, wo ich erzähle, wie Gott mir geholfen hat, meine Vergangenheit zu bewältigen, die ich heute zurückschauen kann und sagen kann, das, was man damals aus mir gemacht hat, macht mich einzigartig. Das ist jetzt nicht überheblich und wertvoll.
Ja.
Das gilt auch für dich und für jeden anderen auch. Denn jeder hat eine eigene Vergangenheit und die ist einzigartig.
Und es ist auch unsere Entscheidung, was wir mit dieser Vergangenheit machen. Und wir sind auch nicht allein dabei. Ne?
Genau. Du kannst natürlich in der Opferrolle traurig zurückschauen und sagen, ach, was hat man aus mir gemacht? Was bin ich für ein armer Mensch? Und ich habe gelernt, es gibt auch einen Segen der Nacherziehung.
Erklär uns das.
Ja, weißt du, es ist so, du kannst oder musst nicht sagen, ich bin einmal so, das hat man aus mir gemacht, ich kann nicht anders. Man kann auch sich nacherziehen und das Leben erzieht einen auch noch, nicht nur die Eltern. Und so habe ich durch das Leben und durch den Glauben noch vieles gelernt, was ich von Kindheit nicht gelernt habe. Zum Beispiel hat mir der Vater, ich habe nie gelernt, ein Vater zu sein, auf dessen Schoß ich sitzen kann und der mich herdrückt und der mich liebt und mir Geborgenheit schenkt. Aber ich habe das heute können, ich habe das gelernt, dass ich auch meine Kinder auf die Schoß nehmen kann und herdrücken kann und sie sich geborgen fühlen.
Durch das Beispiel, das du bei anderen gesehen hast?
Durch das Beispiel, das ich bei anderen gesehen habe, aber auch durch meinen Vater im Himmel. Wir haben ja einen idealen Vater. Und der zeigt uns, wie man Stärke und Sanftmut und Liebe und Härte miteinander verbinden kann, ohne dass das ein Extrem ist.
Hast du schön gesagt. Jetzt hat man in seinem Erwachsenwerden ja auch Nöte. Oder auch wenn Familie da ist, man hat ja eigene Nöte. Wo findest du da Hilfe?
Nöte meinst du jetzt in Bezug auf die Familie?
Emotional, auf die Ehe oder persönliche? Sorgen, Probleme, wie mache ich das? Ratlosigkeit, Leid.
Ja, und da bin ich sehr dankbar, dass meine Mutter mir das gelernt hat und gesagt hat, schau, da gibt es einen, der dir diese Nöte abnimmt. Und der hat zu mir gesagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und das hat mir die Mutter gelernt, komm, wenn wir Probleme haben, nehmen wir uns nieder, reden wir das mit unserem Vater im Himmel aus, der Herr Jesus ist bei uns, er hilft uns. Und das hat mir immer eine Hilfe, war mir immer eine Hilfe und das ist es auch heute noch.
Du hast da auch ein paar Bibeltexte, die dir sehr viel Kraft geben, richtig?
Ja, das ist der Philippertext im Kapitel 4, Vers 13, das ist ein Text, der mein Leben geprägt hat, wo es heißt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dieser Text wird oft auch von positiven Denkern verwendet. Ich habe das jetzt im Seminar ein bisschen erklärt. Die meinen, ich vermag alles mit Christus, das heißt, ich kann durch Wände gehen oder die Schwerkraft überwinden. Nein, das hat er nicht gemeint. Er hat gesagt in dem Zusammenhang, ich kann satt sein oder ich kann Hunger haben. Ich kann, und das auf meine Situation übertragen, eine schlechte Kindheit gehabt haben oder eine gute Kindheit gehabt haben. Ich vermag alles mit Christus. Also es ist nicht so, dass ich traurig zurückschauen muss und sagen muss, meine Kindheit, die macht mir Probleme. Ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, aber Christus hat mir geholfen, sie zu überwinden. Und jetzt kann ich zurückschauen und kann sogar dankbar sein dafür, weil ich alles mitgemacht habe, was man eigentlich mitmachen kann oder muss. Eine Scheidung, wieder Heirat, wieder eine Scheidung, Alleinerzieher, Stiefvater, Halbgeschwister, was auch immer. Und ich kann heute als Ehe- und Familienberater die Leute verstehen und kann ihnen auch Hilfe geben und kann sagen, du, gerade jetzt wieder ein Ehepaar in der Scheidung, sie nimmt die Kinder zu sich, will ihm nicht die Kinder geben. Ja, er sagt, was mache ich, das Kind hat keinen Vater. Und dann kann ich ihm erzählen, wie es bei mir gewesen ist.
Du hast es selbst erlebt, ja.
Und das macht Mut.
Raimund, hast du die wahre Liebe gefunden?
Die wahre Liebe, du meinst jetzt in Bezug auf eine Frau?
Ja.
Oder meinst du jetzt in Bezug auf überhaupt die Liebe, die das Leben braucht?
Na, vielleicht ein Stückchen von beidem.
Ein Stückchen von beidem, natürlich. Ich habe die wahre Liebe gefunden in Bezug auf meine liebe Frau. Und wir haben nächstes Jahr die goldene Hochzeit. Also wir haben es gut gemacht und wir sind sehr dankbar dafür. Haben auch immer wieder Fehler gemacht und wir haben lernen müssen, einander zu vergeben und wieder neu anzufangen. Denn es gibt keine perfekte Ehe. Und in jeder Ehe gibt es Krisen, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Man muss halt lernen. Und das habe ich leider nicht in einem Unterricht gelernt, aber halt in der Praxis gelernt, konfliktfähig zu sein. Ja, das muss man. Und wenn wir jetzt unsere Jugendlichen unterrichten in unseren Ehevorbereitungen, dann ist Konfliktfähigkeit ein wichtiger Teil. Denn sie kommen in Konflikte hinein. Allein schon, weil er ein Mann ist und sie eine Frau ist, sind schon Konflikte da.
Absolut.
Ja? Und so habe ich in der Sissi die wahre Liebe gefunden. Das war für mich also sehr wichtig, dass sie eine gläubige Frau ist, die von ganzem Herzen Jesus gehört und dass wir vieles gemeinsam haben. Also das habe ich schon gemerkt, wenn da keine Gemeinsamkeiten da sind und der Glaube alleine ist da zu wenig, es muss beides zusammengehören. Mhm, und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, wir machen alles miteinander. Sogar jetzt in der Pension koche ich mit ihr. Ich bin jetzt Salatier geworden.
Was ist das?
Salat anmachen.
Aha, okay, Salatier.
Ich darf das jetzt machen und ja. So wächst man hinein und das ist einfach schön. Wir betonieren miteinander, wir bauen Mauern, wir machen Steingarten miteinander, es ist einfach schön.
Das hört sich wunderbar an.
Und das ist meine wahre Liebe jetzt im Leben. Mhm. Und im Glauben habe ich eben so, bin ich so dankbar, dass meine Mutter mir also diese wahre Liebe in der Person Jesus gezeigt hat. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er war die Person, die Liebe in Person.
Das heißt,
ist es immer noch.
Das heißt, du warst eigentlich nie in deinem Leben ohne das Gefühl, geliebt zu werden.
Das ist jetzt wichtig, das war ich nie. Ne? Mhm. Also da bin ich dankbar. Die Mutter hat mir die Liebe Jesu lebendig vorgelebt. Und dann habe ich sie selber erlebt. Ja, dann habe ich sie selber erlebt und jetzt ist er auch wirklich die Quelle meiner Liebe. Und ich habe es den Kindern weitergegeben, die sind genauso in seiner Liebe und ich bin sehr dankbar dafür. Es ist also auch Gnade, dass das auch bei den Kindern weitergeht. Und wir sind nie alleine gewesen. Also im Prinzip kann man jedem sagen, du bist nie alleine. Und wenn jeder dich nicht lieb hat, einer hat dich lieb.
Das ist eine wichtige Erkenntnis. Mal ganz ehrlich, aus deiner heutigen Erfahrung heraus, was gehört dazu, eine glückliche Ehe zu führen?
Ja, im Prinzip ist es so, es beginnt damit, dass du ganz sein musst.
Erklär mir das.
Viele glauben, ja, ich, wenn ich keinen Partner habe, dann bin ich nur halb. Mhm. Ich brauche einen zweiten, damit ich ganz bin. Und man sagt ja oft, das ist meine bessere Hälfte.
Ja.
Und das ist falsch. Du musst ganz sein. Das heißt selbstständig sein.
Eine eigene Persönlichkeit.
Eine eigene Persönlichkeit sein. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass du weißt, wo oben und unten ist, was richtig und falsch ist. Und wenn dann zwei ganze Persönlichkeiten zusammen eine Einheit bilden, dann ist die Rechnung Gottes die, 1 mal 1 ist 1. Und dann, das ist einmal eine Grundlage. Ne? Und die andere Grundlage ist einfach die, dass die Liebe das Wichtigste ist. Ich habe einen Leitsatz für mich geprägt, der mir geholfen hat. Liebe ist, Pete Grove hatte da immer solche Zeichnungen, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Liebe ist die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. Wenn wir mit diesem Konzept in die Ehe gehen, dann kann sie nur gut gehen. Und wenn wir dann noch gelernt haben, mit den Konflikten richtig umzugehen, dann wirst du nie untergehen. Denn man kann Konflikte erleben, die mich dann auseinanderbringen oder die mich zusammenbringen. Denn wenn du einen Konflikt kreativ löst, schweißt er dich noch zusammen.
Absolut.
Man nennt das Krisenvertrautheit. Oder Krisenintimität.
Und diese Erfahrung wünscht man natürlich jedem Ehepaar.
Zumindest muss man es ihnen erklären.
Ja.
Und es ist eine Vorbereitung unbedingt notwendig. Denn wenn du ein Auto fahren möchtest, brauchst du eine Vorbereitung. Wenn du einen Beruf machen möchtest, brauchst du eine Vorbereitung.
Ja.
Und für die Ehe brauchst du auch eine Vorbereitung.
Du und deine Frau, ihr seid ja beide überzeugte Christen und das hat sich auch in der Erziehung eurer Kinder wiedergespiegelt. Was habt ihr da bewusst ganz anders gemacht, als du es in deiner eigenen Kindheit erlebt hast?
Naja, in der Kindheit habe ich eben nicht erlebt, dass wir Papa und Mama als eine Familie zusammen sind, aber wir haben erlebt, dass die Mama mit uns Andacht gemacht hat. Wir haben miteinander die Bibel kennengelernt. Wir haben in der Natur draußen die Schöpfung gesehen und angeleitet worden, wie alles wunderbar gemacht worden ist. Und das haben wir dann auch mit unseren Kindern so gemacht, dass wir einfach auch, so wie ich es von der Mutter gelernt habe, den lebendigen Glauben, der funktioniert, auch mit unseren Kindern geteilt haben und dann auch erlebt haben, dass sie selber auch Erfahrungen gemacht haben. Und heute sagen sie, Papa, du musst verstehen, wir müssen unsere eigenen Erfahrungen machen. Mhm. Ich habe es zwar von dir theoretisch mitbekommen, ja, aber ich muss auch wieder selber erleben, dass der Glaube an Jesus nicht eine Theorie ist, sondern das funktioniert wirklich.
So wie der Korb vor der Tür, aufgrund des Gebetes. Aber viele können mit dem Wort Andacht nichts anfangen. Wie schaut denn so eine christliche Andacht, Familienandacht aus?
Es ist ganz verschieden. Es kommt auf die Kinder und aufs Alter drauf an. Mhm. Ja, kindgerecht, wenn sie zum Beispiel kleiner sind, dann haben wir das mit so kleinen Bausteinen gemacht und haben wir diese Geschichte gespielt.
Biblische Geschichte.
Eine dann. Biblische Geschichte gespielt. Ja. Oder wir sind in der Natur draußen gewesen und dann haben wir die Steine aufgeschlichtet und das war dann der Turmbau zu Babel. Und wir haben also das so lebendig mit ihnen gemacht, dass sie einfach immer gesehen haben, was heißt es wirklich zu glauben.
Und das gemeinsame Gebet wahrscheinlich auch.
Das gemeinsame Gebet und eben auch das Vorleben. Hm. Weißt du, zum Beispiel, da ist mein Kleiner, er war ungefähr 5 Jahre alt, der Manuel, in der Wohnung herumgelaufen und hat die Mutti gesucht. In der Küche war sie nicht, im Wohnzimmer war sie nicht. Und dann ist er ins Schlafzimmer gekommen und da sah er die Mutter am Bettrand knien. Mhm. Und dann ist er ganz leise rausgegangen, hat die Tür zugemacht, um sie nicht zu stören. Dann ist er wieder reingegangen, weil er was wollte von ihr. Die kniet noch immer. Macht er die Tür wieder zu, geht wieder raus, geht er wieder rein und dann, die kniet noch immer. Und dann kommt er zu mir ganz aufgeregt und sagt, du Papa, wie macht man das, dass man so lange betet?
Aha.
Das ist Beten lernen. Mhm. Nicht einfach sagen, mach die Hände so und sag, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist eine Sache, aber das ist nicht Beten lernen. Sondern sie mussten an uns selber erleben, dass das für uns selbstverständlich ist und im Fleisch und Blut eine Notwendigkeit ist, weil wir mit Gott so eine enge Beziehung haben wollen. Und das hat dann auch, wie soll ich sagen, abgefärbt auf unsere Kinder.
Das freut mich zu hören, ja. Ich denke auch, dieses gemeinsame Gebet schweißt auch als Familie zusammen. Man sagt ja, Familien brechen viel weniger auseinander, wenn gemeinsam gebetet wird, wenn diese Basis da ist. Und schön, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern es ernst meinen, dass es ja nicht nur Gerede ist. Ja.
Genau, und was wir ganz besonders gemacht haben, ist also auch, und das sagen wir auch allen Ehepaaren, jeder macht für sich selber Andacht, also ich mache meine Andacht und sie weiß genau, von 6 bis 7, das ist meine Zeit und jetzt ist anders, früher wenn die Kinder waren, ist eine andere Zeit, da hat sie ihre Zeit und da habe sie sozusagen abgeschirmt von Telefonaten, damit sie ihre Zeit hat. Und dann haben wir auch eine Familienandacht gemacht, also es ist ein Unterschied zwischen meiner persönlichen Beziehung zu Gott in der Andacht, wo ich die Bibel lese und höre, wie er zu mir redet und wo ich im Gebet mit ihm rede. Mhm. Und dann, wenn die Familie zusammenkommt. Und weißt du, wie wir dann größer waren, sind die Kinder, dann haben wir ein Buch mit ihnen über die Jugend, Ruf an die Jugend heißt es, diskutiert. Und dann haben wir nur mehr diskutiert. Warum darf der Rock nicht so kurz sein? Warum darf ich das nicht machen? Warum so und so? Das ist toll, weil die Jugendlichen ja Fragen haben und die sollten Antworten bekommen. Nicht einfach zu sagen, das tut man nicht, ja, das ist zu wenig.
Ja, der richtige Glaube, den darf man ja hinterfragen, der hat ja Fundament.
Ja, ja, genau.
Aber wie seid ihr dann mit Meinungsverschiedenheiten mit euren Kindern umgegangen? Ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo die Kinder meinten, dass die Eltern knausrig sind. Da ging es um Geld. Erzähl mir doch mal ganz praktisch, wie ihr solche Meinungsverschiedenheiten geklärt habt.
Ja, es ist klar, die Kinder sehen es von anderen, dass sie mehr Geld haben. Wir haben also eine Entscheidung getroffen. Das war für uns wichtig, die Mama soll zu Hause sein. Wir hätten uns mehr leisten können, wenn sie auch arbeiten gegangen wäre. Aber wir haben gesagt, nein, Mama soll zu Hause bleiben und das war gut so. Und das, wir haben zwar heute keine Pension, weil wir das nicht gemacht haben, dass sie auch sowas kriegt. Aber die Kinder haben gemerkt, es ist gut so, dass die Mama zu Hause ist. Eine andere Geschichte, nicht die, was du jetzt im Kopf hast, eine andere Geschichte. Unsere Tochter hat eine Freundin gehabt, wir haben in einem Hochhaus gewohnt, Die hat zwei Eltern gehabt, die waren beide Ärzte. Mhm. Haben viel Geld gehabt und ihre Freundin hat sich alles leisten können und sie hat sogar ein eigenes Pferd gehabt. Fast die Mädchen haben gerne Pferde. Papa, warum haben wir kein Pferd? Ja, haben wir nicht, können wir nicht leisten. Ja, die Mama ist zu Hause. Und dann war sie ein bisschen traurig, gell? Eines Tages spielt sie mit ihrer Freundin und dann sagt die Freundin zu ihr, weißt du, Tanja, du hast es gut. Sagt sie, warum? Bei dir ist die Mama zu Hause. Ich habe auch Papa und Mama, aber ich bin alleine. Da ist das Pferd für mich nicht so wichtig gewesen, als die Mama zu Hause zu haben. Und das war für sie eine wichtige Erfahrung, dass sie das weiß. Wir haben zwar nicht so viel Geld, aber warum haben wir nicht so viel Geld?
Ja.
Und so haben wir ihnen dann auch gelernt, wie man Geld einteilt, in dem Sinne, dass wir heute halt am Anfang des ersten Monats das ganze Geld in kleinen Scheinen auf den Tisch gelegt haben. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt sind wir dem lieben Gott dankbar, das ist jetzt das für heute, für dieses Monat. Da waren sie so 8, 9 Jahre alt.
So viel Geld auf dem Tisch.
So viel Geld auf dem Tisch. Und dann haben wir gesagt, was kommt das Erste? Das Erste gehört dem lieben Gott. Dann haben wir das für den lieben Gott auf die Seite gegeben, weil wir dankbar waren. Und dann haben sie geschaut, so viel? Ja, so viel. Dann Essen. So viel Essen, ja. Und dann Kleidung und Heizung und so weiter. Und es ist immer kleiner geworden. Am Ende haben sie gelernt, einzuteilen. Und das haben sie auch mit ihrem Taschengeld so gemacht. Mhm. Und so kann man ganz praktisch den Kindern das Leben mitgeben.
Das hast du schön erzählt, genau. Warum gerade ich? Warum darf ich kein glückliches Kind sein? Das ist ein absolut menschlicher Gedanke. Und den hattest auch du. Hast du heute darauf eine Antwort gefunden?
Ja, heute schon. Damals habe ich es noch nicht gefunden, aber heute schon. Heute darf ich zurückschauen und darf dankbar zurückschauen, weil ich gelernt habe, dass das, was ich erlebt habe, mich eben besonders macht. Und diese Besonderheit habe ich dann auch genützt, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt, ich habe mich dann ausgebildet in Ehe- und Familienberatung, machte diese Ausbildung mit meiner Frau dann. Dann haben wir viele Ehe- und Familienberatungen durchgeführt. Wir haben dann auch angefangen, den Jugendlichen eine Ehevorbereitung anzubieten. Wir haben dann diese Ehevorbereitung den Pastoren gelernt, wie man das macht. Und wir haben dann in Österreich den Entschluss gefasst, dass unsere Pastoren keine Hochzeit machen ohne eine ordentliche Ehevorbereitung. Die heißt ungefähr 25 Stunden.
Das ist heftig,
also,
ja.
Keine Alibi-Handlung, so machen wir ein bisschen was.
Ja.
Ernste Ehevorbereitung. Und das war für uns also dann so wichtig, dass ich dann eben auch noch mehr an Hilfen weitergegeben habe und wir Seminare machen. Es gibt ja da so viele Themen. Auch seit 2 Jahren bin ich ein YouTuber geworden.
Ein YouTuber?
Okay. Ja, meinen eigenen YouTube-Kanal. Unter Raimund Fuchs findest du mich dann mit meiner Frau und da klickst du drauf und dann hast du einen Haufen Playlisten, viele Playlisten zum Thema Ehe, Familie, Beziehung, Erziehung und so weiter.
Schön, schön. Genau, bei uns hast du ja auch einige Seminare zu diesem Thema gehalten, bei Amazing Discoveries. Und da geht es um Familie, um Kindererziehung und die seelische Ausgeglichenheit, Freiwerden von Süchten, alle möglichen Themen. Aber kommen wir nochmal auf die Familie oder auf die Ehe zurück. Was sind denn die größten Nöte in den Ehen heute?
Zum einen die Selbstsucht, der Egoismus. Dieser Leistungsgedanke, Liebe und Leistung miteinander zu verbinden. Mach mich glücklich.
Okay.
Das fängt ja schon beim ersten Date an. Junge Leute, die nicht angeleitet werden, eine gute Beziehung zu lernen, das Erste ist, dass man schaut, dass man so schnell wie möglich ins Bett kommt, Sex hat. Und am Ende fragt man, war ich gut? Jetzt musst du dir vorstellen, Liebe und Leistung werden miteinander verbunden. Und das ist tödlich. Wahre Liebe ist ohne Wenn und ohne Aber, ohne Bedingungen. Wenn ein junger Mann zu einem jungen Mädchen sagt, wenn du mich lieb hast, dann gehst du mit mir ins Bett, dann ist das schon eine völlig falsche Voraussetzung für eine Ehe. er muss mich als Persönlichkeit akzeptieren. Wir haben gesagt, du musst der Persönlichkeit sein, du musst ganz sein. Und du darfst aber diese Persönlichkeit nicht aufgeben in der Ehe. Weil wenn du die aufgibst und er dich beherrscht oder umgekehrt sie ihn beherrscht, das ist eine furchtbare Not.
Also keine Machtspiele in der Ehe.
Keine Machtspiele. Die wahre Liebe, die bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt. Die wahre Liebe, die bereit ist, ohne Wenn und Aber zu dienen, freiwillig. Das ist das Schöne dabei. Ich weiß heute noch, ich weiß, dass meine Frau mich lieb hat, aber ich weiß bis heute nicht, warum. Ich bin weder schön, noch reich, noch irgendetwas, aber ich habe sie nicht angebunden. Sie ist mir treu, sie bleibt bei mir. Und das ist das schöne Geschenk, das man einander macht. Und so ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, die wir erlebt haben bei unserer Hochzeit. Ich muss dir vorstellen, als wir geheiratet haben, jetzt vor 49 Jahren, sagt der Pastor zu uns, wer glücklich werden will, soll nie heiraten.
Peng.
So, da sitzen wir da unten, wollen glücklich werden. Ja. Und er sagt, wer glücklich werden will, soll die heiraten. Und er hat recht gehabt. Denn er hat dazu gesagt, wer glücklich machen will, der soll heiraten. Und das ist eine Grundsache. Ich gehe nicht in ein Leistungsdenken hinein, mach mich glücklich, befriedige du mich, sondern ich möchte dich glücklich machen.
Aber was ist die Ursache für dieses falsche Denken, für diese Nöte, diese Selbstsucht? Wo kommt das her?
Ja, das kommt eigentlich von unserem Herzen her. Unser Herz ist von Grund auf eigentlich böse. Das passt genau nicht in diese Zeit heute. Die Psychologie und so weiter, die gehen von einer anderen Voraussetzung aus. Die sagen, das Kinderherz ist so rein und so unschuldig. Stimmt ja gar nicht. Wenn du Kinder hast, dann wirst du es wissen. Der Kleine weiß ganz genau, wann er schreien muss, damit er das kriegt, was er will. Der hat ein Paket mitbekommen von Papa und Mama. Nicht nur positiv, sondern auch negatives. Mhm. So. Und unser Herz ist eigentlich das Problem. Die Bibel sagt, von Jugend an ist unser Herz böse. Und deshalb ist Erziehung eigentlich Erlösung. Man muss die Kinder hinführen, wie kann ich mein Herz beherrschen, meine Gefühle, meinen Zorn, meine Eifersucht, all das Negative. Und dann heißt es plötzlich, ja, Herr Fuchs, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, sage ich, wenn ihr euch auseinandergelebt habt, dann könnt ihr euch aber wieder zusammenleben.
Und dazu braucht man dann aber dieses Fundament, das nur Gott geben kann,
natürlich,
oder?
Natürlich, es geht nicht anders. Denn die wahre Liebe haben wir nicht in uns. Die haben wir von Natur aus nicht. Die kriegen wir geschenkt durch den Mann der Liebe, durch Jesus.
Das ist eine schöne Erklärung. Wie siehst du das eigentlich? Ehe, Familienberatung, ist das eine Option oder ist das eine unbedingte Notwendigkeit?
Ich habe gelernt, dass es eine unbedingte Notwendigkeit ist, denn ich habe es nie bekommen. Habe mir es unter Schmerzen und Schwierigkeiten selber erarbeiten müssen. Bin dankbar, dass ich vieles jetzt gelernt habe und jetzt gebe ich es einfach weiter. Und ich denke, es wäre schon gut, wenn man das viel mehr forcieren würde und diese Seminare sich anhorchen würde, weil dann sagen die Leute immer wieder, ja, das hätten sie mir vorher sagen sollen oder das hätte ich vor 50 Jahren wissen müssen, dann hätte ich vieles anders und besser gemacht.
Und wir dürfen heute auf das ganze Wissen zurückgreifen, das du gesammelt hast, das du aufgearbeitet hast in deinem YouTube-Kanal oder in Seminaren, die wir hier
ausstrahlen. Ich stelle das alles zur Verfügung, weil ich einfach sage, es ist schön, wenn man anderen Menschen helfen kann, denn es ist schlimmer als Mord, einem Durstigen zu verschweigen, wo die Quelle ist.
Okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Ich weiß, wo die Quelle ist und wenn ich es nicht sage, das ist ja lieblos.
Genau, deswegen sagen wir es.
Ja, genau, deswegen sagen wir es. Ja, es ist einfach so, dass man dankbar ist. Und es ist so schön zu erleben, wenn Ehepaare dann schreiben und sagen, seitdem wir das gehört haben und das praktizieren, sind wir so glücklich und dankbar. Und das ist der schönste Lohn eigentlich. Und einmal sind wir sehr überrascht worden von unserer weltweiten Kirchenleitung, bekamen wir einen Orden für diese Arbeit, die wir in dieser Zeit gemacht haben. Das war auch eine Auszeichnung, wo wir eigentlich dankbar sind und sehen, es zahlt sich aus, es geht, es funktioniert und man kann wirklich Menschen helfen und sie werden glücklich. Und was will man mehr, als hier zu sehen, Menschen erleben das auch, was wir erleben. Und ich höre es immer wieder, ihr seid uns so ein Vorbild und so wie ihr miteinander umgeht und so weiter. Dabei ist es für uns selbstverständlich. Das ist also nicht etwas Gekünsteltes. Mhm. Und wir wundern uns immer wieder, welche Feedbacks wir da bekommen.
Aber das ist doch toll, ja. Diese Feedbacks, dass man die Ermutigung bekommt.
Wir sind dankbar dafür.
Ja. Liebe Zuschauer, wir lernen in der Schule Mathe, Rechtschreibung und Physik, aber wir lernen dort nicht, wie man eine glückliche Ehe und Familie führt. Um das zu lernen, müssen wir selbst aktiv werden. Gute Vorbilder sind eine große Hilfe dabei. Auch aus dem Gartenbau kann man lernen, dass es zum Gedeihen eine gute Grundlage, genügend Wasser, Dünger und viel Pflege braucht. Mit Gottes Hilfe und einem willigen Herzen wird es eine gute Ernte geben. Lieber Raimund, herzlichen Dank für die Einblicke in dein Leben und die Tipps, die du gegeben hast und die Richtungsweisung. Das ist für unsere Zuschauer sicher ein großer Ansporn und eine Ermutigung. Man kann glücklich werden und man kann es wirklich besser machen. Liebe Zuschauer, werden Sie glücklich und machen Sie andere glücklich. Mit Gottes Hilfe. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Menschen im Fokus.